Ich kann noch ein bisschen Salsa singen.
Ich habe schon aufgenommen, Paul. Okay. Herzlich willkommen zu Far Vision, der neue Podcast von Paul Hofmann und Patrick Elsner. Neu? Eigentlich ist nur der Name neu. Wir haben lange euch drauf warten lassen, auf diese Conclusio-Folge und auch darauf, dass wir unseren Namen jetzt neu veröffentlichen. Und kurzum, aus Humusbodenpraxis wird Farm Vision. Paul, wie kamen wir zu dem Namen?
Ja, hallo von mir zu Farm Vision, dem Podcast für die Zukunftstrends in der Landwirtschaft. Letztendlich ist es ja so eine logische Schlussfolgerung aus dem, was wir schon länger tun. Wir beschäftigen uns ja damit, was gestaltet eigentlich die Landwirtschaft von morgen und wie kann die auch sagen, zukunftsfähige Antworten auf die aktuellen Herausforderungen geben. Da geht es natürlich immer auch darum, wie kriegen wir das Ganze nachhaltiger oder regenerativer hin? Was macht wirklich Sinn? Was ist auch praktisch umsetzbar? Ne? Ich bringe immer so meine Bodenperspektive mit rein. Patrick bringt auch immer so sagen den Hintergrund des Bauernverbands mit rein. Was ist denn eigentlich jetzt wirklich auch praktisch möglich? Ne? Also was
der Realismus könnte man sagen, ja.
Also ja, den Realismus,
nicht den Boden, Praxis-Check, ja. Nicht den Boden, unter den sich die meisten Landwirte was vorstellen, sondern vielleicht der Boden der Tatsachen, so wie wir ihn sehen.
Ja? Genau, und das wollen wir ja auch nochmal stärker mit der Community verzahnen. Also wir wollen ja wirklich einen Podcast für euch machen und haben ja zu dem Zweck auch jetzt eine WhatsApp-Gruppe gegründet, der ihr über die Shownotes beitreten könnt. Da gibt es schon einige spannende Diskussionen jetzt in letzter Zeit. Und ich glaube, da sind viele, viele interessante Leute, viele Pioniere, die sich mit der Zukunft der Landwirtschaft beschäftigen, schon drin. Also wir haben jetzt bald 100 Leute in der Gruppe und sie wächst täglich.
So ist es, ja.
Und letztendlich ist da auch so unser Ziel, dass ihr uns da auch immer direkt Feedback zu den Folgen geben könnt oder eben auch sagen könnt, vor allem für unsere Conclusio-Folge, wie ist es denn bei euch auf dem Hof? Also ist das was, wo ihr schon Erfahrungen mitgesammelt habt oder wie ist eure eigene Meinung dazu? So wollen wir in dem Praxischeck noch mehr möglich machen. Und wir wollen vor allem auch tiefer einsteigen in die Themen. Wir haben ja vorher immer nur in einer Folge ein Thema behandelt und jetzt haben wir gemeint, es braucht eigentlich mehr Perspektiven drauf. Es gibt oft nicht nur den einen Experte zu dem Thema, sondern es gibt unterschiedliche Experten und deswegen führen wir jetzt immer jeder ungefähr 2 Interviews und du hast ja mit 2 spannenden Leuten gesprochen diesmal.
Also für alle, die jetzt spontan einsteigen in diese Conclusio-Folge, um die Abschlussfolge, wir haben uns beschäftigt mit dem Thema oder dem großen Thema Robotik, Drohnen und KI. Also auch eine krasse Zukunftstechnologie, wenn man es so nimmt. Und jeder von uns hat 2 Interviews geführt. Ich habe gesprochen mit Daniel Keller von der ZG Raiffeisen, die ganz konkret Dienstleistungen anbieten, also mit Drohnen vorbeikommen auf dem Hof. Jetzt regional erstmal nur für uns im südbadischen Raum, aber das System ist eigentlich übertragbar. Und außerdem habe ich gesprochen mit Martin Linser, auch ein Winzer hier aus der Region, aber auch Projektleiter von Weinbau 4.0. Und da haben wir uns das Thema Automatisierung, Robotik und Drohnen eben im Weinbau speziell angeschaut. Und du hast direkt mit deinen 2 Interviewpartnern obendrauf gesetzt.
Ja, genau. Es ging dann nochmal so ein bisschen weiter in die Zukunft vielleicht mit Nature Robotics und Polybot. Und der Sven Lake von Nature Robotics ist ein Startup, was letztendlich Softwarelösungen für Interoperationabilität anbietet. Also die versuchen sozusagen verschiedene Dienste, die man schon nutzt, miteinander zu verknüpfen. Also dass du sozusagen nicht 1000 Apps oder 1000 Softwaren hast, sondern dass die halt sozusagen miteinander verschränkbar sind. Also dass sozusagen letztendlich der GPS-gesteuerte Traktor, deine Drohne und eben vielleicht dann irgendwann ein Roboterhund oder irgendein selbstfahrender autonomer Kleinsttraktor, dass die alle sozusagen miteinander verschränkt sind. Damit beschäftigen sie sich einerseits und andererseits auch ganz praktisch zum Beispiel mit so Sachen wie sozusagen während der Roboter über das Feld fährt, zu erkennen, wo ist er eigentlich? Also sozusagen diese Landschaft digital sozusagen nachzubauen, um dann letztendlich auch gut Daten darin aufnehmen zu können. Also welche Pflanzen wachsen da, wie ist der Boden, wo sind Bodenunebenheiten und solche Sachen, ne? Wo liegt vielleicht Mulch? Ja. Das muss man ja alles erstmal, muss ja der Computer erstmal verstehen. Ne? Wir haben das durch jahrelange Erfahrung kann man so ganz gut ja sehen, ne, wenn man so ein Kleinkind beobachtet, wenn ich meine kleine Tochter beobachte, für die ist ja ganz vieles erstmal völlig unverständlich, wenn die so unterwegs ist. Ne? Dann fragt sich, oh, jetzt bin ich gestolpert, warum bin ich jetzt eigentlich gestolpert? Ne? Das braucht jahrelang, um das zu verstehen. Und so ein Roboter muss das ja auch irgendwie erstmal lernen. Das heißt, da in gewisser Weise steht man da noch ganz am Anfang. Ne? Also wir sind so ein bisschen im Kleinkindalter.
Das, gerade mit der Robotik. Das trifft es ganz gut, ja. So, die lernen gerade laufen und lernen gerade Dinge anzufassen und zu bewegen. Und ein paar Überflieger sind schon groß und schon in der Schule, ja, und probieren sich so ein bisschen aus, ja.
Ja.
Ich glaube, für die eine Folge hast du dir doch echt viel Zeit genommen. Ich habe ja nicht nur alles einmal so gehört, sondern ja auch geschnitten. Aber was sind denn deine großen Takeaways aus dieser aus deinen Interviews? Wer es noch nicht mal im Detail anhören kann, feel free, die sind alle online. Aber
Das zweite Mal habe ich ja mit Wieland Brendel gesprochen von Polybot, wo ich jetzt auch selbst ab Oktober einen Tag die Woche arbeiten werde. Also in gewisser Weise habe ich sozusagen ein Jobinterview geführt. Nee, das war schon vorher klar. Genau, die beschäftigen sich, also die nehmen ja einen Roboterhund, der schon laufen kann. Also die sind jetzt sozusagen so schon, sagen wir mal, bei einem zweijährigen Roboter, den sie sozusagen trainieren. Wie kann der denn jetzt unterschiedlichste Aufgaben machen? Und da haben wir auch generell darüber gesprochen, wie findet eigentlich so, also wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Wie lernt denn so ein Roboter? Und genau, wie ist die, also wie kann man sich das auch vorstellen, dass so eine ganz neue Technologie überhaupt in den Markt kommen kann? Ne? Weil das ist ja auch, wenn sowas ganz anders funktioniert, da gibt es ja dann erstmal noch gar keine Marktstrukturen, da gibt es vielleicht auch noch gar keinen Bedarf. Oder Bedarf gibt es vielleicht schon, aber den muss man sozusagen gut erkennen, damit sowas überhaupt in den Markt kommen kann. Und ich glaube, den Bedarf gibt es einerseits dadurch, dass wir halt schon überall auch Fachkräftemangel, gerade auch Saisonarbeitskräfte werden immer weniger. Ne? Das sehe ich schon, da gibt es einen erheblichen Bedarf. Und wir haben auch generell viel darüber gesprochen, wie hängt denn eigentlich die Art und Weise, wie wir Landwirtschaft gerade machen, damit zusammen, wie die Maschinenentwicklung der letzten 100 Jahre war. Also spezialisierte große Maschinen, die mit fossilem Treibstoff betrieben werden, die haben ja das Bild, wie jetzt Landwirtschaft aussieht, sehr stark geprägt. Und da haben wir so ein bisschen visioniert, wie würde das denn aussehen, wenn wir jetzt sozusagen solche eher kleineren, autonomeren Einheiten haben, die nicht mehr sozusagen eine persönliche Betreuung brauchen. Wie könnte das denn die Landwirtschaft verändern? Und ich meine, das hört sich alles spannend an. Ne? Also wir können uns plötzlich viel vielfältigere Anbausysteme wieder vorstellen und gleichzeitig schon auch so ein bisschen die Frage, wie realistisch ist es, dass sich die gesamte Landwirtschaft sozusagen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten da wieder Richtung kleinteiligere, vielfältigere Landwirtschaft umbaut. Ich meine, gesellschaftlich ist das, würde ich sagen, ja schon ein Interesse dahinter, dass es in die Richtung geht. Und dann ist aber ja immer die Frage, was ist denn praktisch möglich? Und da sagen ja viele Landwirte auch zu Recht gerade so, hey, also schön, dass ihr euch das vorstellt, aber wir müssen halt wirtschaftlich überleben. Und das ist halt die Frage, wird es wirtschaftlich einfacher durch den Einsatz von solcher neuen Technik. Ne? Also zum Beispiel die Drohnen, das fand ich schon spannend zu hören, dass die das Reifeisen mittlerweile auf mehreren tausend Hektar in jedem Jahr das Einsetzen mehrerer Teams hat, die da raus ins Feld fahren und eben so überbetrieblich das Ganze einsetzen. Das war für mich schon so ein Learning. Also dass dieser überbetriebliche Einsatz von solchen Geräten, das hat ja, glaube ich, auch der Martin Linse hat das gesagt, dass das für ihn auch eigentlich so eine Zukunftsperspektive ist, dass halt nicht jeder solche High-End-Technik auf dem Hof hat, sondern dass man die dann wieder sinnvoll über Maschinenringe oder sowas teilt. Ne? Das finde ich eigentlich schon
spannend. Ja, da ging es auch darum, gerade um Automatisierung direkt im kleinen Schlepper, dass da halt viel mehr automatisch und über KI gesteuert mit abläuft, was dann wiederum einfach das Bedienen dieser Maschine einfacher macht. Und das kennen die praktizierenden Landwirte, dass so in der Rush Hour mehrere Stunden, ganze halbe Tage auf dem Traktor zu verbringen, dass das wahnsinnig anstrengend ist. Also auch wenn man die ganzen Geräte immer im Blick haben muss, ist es eine große Anstrengung für den Kopf und so weiter. Und dass man da einfach länger entspannt arbeiten kann. Und so wie Martin das auch erzählt hat, irgendwie nach so einem harten Tag Arbeit, dann einigermaßen klar noch nach Hause kommt und vielleicht noch ein bisschen mehr Raum hat, um sich um Familienfreizeit zu kümmern. Ja, oder überhaupt noch dafür da zu sein. Ne?
Ja. Ja, das finde ich auch. Das war auch irgendwie für mich so ein Aha-Erlebnis, dass es wirklich auch zu Lebensqualität beitragen kann. Ich denke, da muss man auch aufpassen. Ne? Also Effizienzgewinne führen ja nicht immer dazu, dass man am Ende mehr Zeit hat.
Nee, so aber oft, vielleicht die Zeit, die man hat, irgendwie besser nutzen kann. Also ich kann mir das aus eigener Erfahrung... Wenn man
es bewusst gestaltet. Ja, ne? Also,
ja, ich meine, selbst jeder kennt das aus seinem Alltag, wenn er eben Dinge irgendwie effizienter oder so gestalten kann, dass sie nicht mehr so einen hohen Mental Load, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht ist der Begriff jetzt auch geklaut aus einer anderen Perspektive. Aber wenn man dann solche langen Arbeiten angenehmer für sich selbst gestalten kann, dann ist es besser. Und das ist so großes Fazit, das ich jetzt mitnehme. Oder zunächst gesagt, ich bin ja so reingegangen in meine Interviews, um herauszufinden, diese Drohnen und diese Roboter, die dort bereits ausprobiert werden, eingesetzt werden, haben die langfristig auch die Chance, eben den Strukturwandel in Südbaden oder allgemein in der Landwirtschaft ein bisschen auszubremsen. Ich glaube, ja, die Chance haben sie, aber ich habe da jetzt nicht die Schlüsseltechnologie erkannt, da wirklich diesen großen Change bringen könnte. Ne? Aber ich denke, sie macht zunächst, einfach gesprochen, die Landwirtschaft attraktiver für junge Menschen, für Menschen überhaupt, ja, weil Technologieeinsatz sowieso spannend ist und es vielleicht dann eben auch mühselige Arbeiten, also ich sage jetzt nicht das Wort, was meine Interviewpartner benutzt haben für diese Arbeiten, aber dass diese halt eben übernommen werden, ja, die A-Punkt-Punkt-Arbeiten, ja, die dann vielleicht von einem Roboter übernommen werden, der sich darüber nicht beschwert oder dem es auch nicht so stark zur Last fällt. Und so kann in der Summe einfach da höhere Attraktivität in den Beruf hineingeschaffen werden.
Und das finde ich sehr spannend, was du da sagst, wenn ich da kurz einhaken darf, weil ich glaube, das ist ja schon länger so, dass, also es gibt so ein bisschen in der Gesellschaft das Bild, so ja, die Bauern, das sind irgendwie die Dummen, die da irgendwie draußen ein bisschen auf dem Acker was machen, dafür braucht man nicht viel Krips oder so. Ja. Was ja überhaupt nicht stimmt. Ne? Also es ist ein super komplexer Beruf. Ja, der dumme Bauer, Beruf. Das ist ein
hässliches Narrativ, genau. Muss man ehrlich
aber,
sagen.
Aber es ist, glaube ich, es hält sich relativ hart in der Gesellschaft. Also es gibt, glaube ich, es gibt wachsend, hat man ja auch gesehen, jetzt auch im letzten Frühjahr, im Winter, es gibt auch viel Wertschätzung. Ne? Das will ich auch gar nicht wegreden. Und gleichzeitig gibt es auch dieses Bild. Ne? Mhm. Also es ist ja auch ein Schimpfwort, du Bauer. Ja,
ja. Aber das, dagegen schon, steht doch wirklich, wie du es gerade gesagt hast, also ich glaube, es gibt keinen Wirtschaftszweig, in dem Drohnen wirklich schon so hocheffizient eingesetzt werden, also so ein Standard geworden sind. Also wie du sagst,
Ich glaube, das kann eigentlich der Wirtschaftszweig sein, und das habe ich auch mit dem Wieland von Pulibot diskutiert, wo wir diese neue Technologie am schnellsten verbreiten. Ne? Und dann wird es, glaube ich, wieder, das wird ein bisschen den Trend umkehren, weil dann gehen plötzlich die wachen Köpfe, die Leute, die sich für sozusagen die neuesten Trends interessieren, gehen plötzlich in die Landwirtschaft wieder, die jetzt eher vorher vielleicht den Hof verlassen haben und sagen dann so, hey, geil, das ist ja da, wo unsere Gesellschaft sich auch wirklich weiterentwickelt. Ne? Weil wenn man zum Beispiel eben so Robotik jetzt im Haushalt einsetzt, dann braucht man eine viel höhere, viel geringere Fehlerquote. Ja,
also, ja das stimmt, das habe ich darüber dann, gesprochen.
Der kleine Roboter darf nicht irgendwie über ein Baby aus dem Weg schubsen oder so. Oder darf nicht
die der darf vielleicht mal gegen eine Weinrebe fahren, aber auf gar keinen Fall gegen ein Baby, das verstehe ich.
Ja. Und deswegen, glaube ich, gibt es da ein großes Potenzial, dass da wirklich auch Hightech-Entwicklung stattfindet in der Landwirtschaft, auch viel mehr als im Verkehr zum Beispiel mit autonomem Fahren, wo wir auch schon viele Entwicklungen gesehen haben. Also ich glaube, da wird sich die Industrie auch nochmal ein bisschen umverlegen. Und ich meine, das sehe ich auch mit so einem Lachen und Weinenauge, weil ich habe auch ein bisschen Sorge. Also es gibt irgendwo in mir auch so einen Teil, der hat auch wenn ich ja natürlich aus der Praxis auch das ganz praktische Bild kenne, habe ich doch immer noch auch so einen Teil, der dieses romantische Bild von Landwirtschaft auch ganz schön mag. Also wo ich es auch mag, wenn ich mal die Zeit habe, zum Beispiel unter einem Zaun mit einer Handsense unterwegs zu sein und merke so, mit meinem Körper und einem ganz einfachen Gerät kann ich diese Arbeit so im Einklang mit der Natur machen. Ne? Und das, da habe ich schon ein bisschen Angst, dass das irgendwie verloren gehen könnte.
Ich glaube, diese Arbeiten wirst du immer haben, aber dennoch ist die Last, die vielleicht abfällt in verschiedenen kleineren Aufgaben oder größeren, halt eben auch entscheidend dann für das Wohlbefinden. Aber jetzt reden wir eigentlich erstmal, haben wir jetzt gerade nur über das Wohlbefinden gesprochen. Ich meine, wir haben jetzt auch ganz konkret über die Trichogramma-Ausbringung, die also das ist eine Schlupfwespe, die im Mais ausgebracht wird und praktisch biologische Schädlingsbekämpfung darstellt. Und der Daniel hat es ja ziemlich gut erklärt und jeder, der das vielleicht schon mal selber gemacht hat, vor 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren, als die Drohnen noch nicht dort im Einsatz waren, war es halt eine Sauarbeit, ne? Da mitten in der Hitze durch die Maisfelder zu laufen und alle, weiß was ich, Schritte so ein Käpselchen fallen zu lassen und danach zerschnitten rauszukommen. Heute macht es eben die Drohne. Und das schon seit einigen Jahren. Da sehen wir, wie groß der Fortschritt ist und wie gut es auch eingesetzt werden kann. Konkret haben wir dann auch über das Ausbringen von Zwischenfruchtsaaten in bestehende Bestände gesprochen, dass ja gerade jetzt in so feuchten, nassen Jahren
besonders... Habe ich auch schon von Hand gemacht, auch schon von Hand auf dem 4-Hektar-Schlag im Roggen von Hand ausgebracht.
Ja, ich meine, also vielleicht, also da kommt ja eben
Technologie. Viel Spaß. Ne?
Ja. Ich meine,
man entdeckt, aber wenn man sowas macht, entdeckt man dann doch manchmal Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat. Ne? Man läuft halt über diesen Schlag und man guckt sich, wenn man da unterwegs ist, natürlich an, aber es wachsen dafür Pflanzen und so, ne? Und das machst du ja dann plötzlich nicht
mehr. Aber doch, vielleicht machst du es auch einfach so. Ja, vielleicht machst du es noch bewusster, gehst du da rein.
Ja, das weiß ich nicht, ob du das machst. Oder die Drohne macht das halt noch effizienter. Naja, oder der.
Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, da steckt schon viel Potenzial drin und ich finde, was wir gar nicht so richtig bedacht haben, war, dass ja Melkroboter zum Beispiel schon sehr, sehr noch länger im Einsatz sind. Und mit vielen Landwirten, die ich spreche, die das sowas eingesetzt haben, die auch aus kleineren Strukturen sind, die sagen, ja, das habe ich jetzt nicht gemacht, um noch schneller, effizienter melken zu können, sondern um meine Familie vom Melken zu entlasten. Ja,
ja. Zum Beispiel aus dem Aspichhof, die hatten wir ganz am Anfang von unserem Podcast ja mal im Kontakt und ich kann mich erinnern, dass der Simon Glaser zu seinem Vater, dem Ewald Glaser, gesagt hat, so, hey, ich kann mir vorstellen, den Betrieb zu übernehmen, aber ich übernehme den nur, wenn wir uns einen Melkroboter anschaffen, weil dann kann ich mir vorstellen, dass das mit Familienleben vereinbar ist. Und das finde ich cool, wenn so ein mittlerer Betrieb eben sagt, so, hey, eben durch den Einsatz einer neuen Technologie eben steigt die Lebensqualität und ich kann das wieder mit Familie vereinbaren, was ich mir sonst nicht vorstellen kann.
Also auf der Ebene, finde ich, ist die Technologie richtig sinnvoll eingesetzt und kann wirklich helfen, aber ja, es ist nicht die Schlüsseltechnologie, die alles rumreißen wird. So, das ist vielleicht auch so ein bisschen Spoiler-Alarm. Aber ich meine, für mich ist ja jetzt auch gerade unser Podcast so, wir sind so auf der Suche nach dem perfekten Betrieb für die Zukunft, den perfekten landwirtschaftlichen Betrieb. Und ganz sicher, wenn ich mir vorstelle, dann hat da Robotik ist da ein Bestandteil drin. Also das würde ich auf jeden Fall in jeden Fuhrpark des Zukunftsbetrieb mit eindenken, in irgendeiner Art und Weise. Und das vielleicht nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, aber aus aus Befinden. Ja, ich meine, das ist nun mal eine Richtung, die es geht, dass ich mehr Zeit habe für andere Dinge. Und wenn mich die das irgendwie entlasten kann, dann ist es die richtige Technologie. Das ist so mein erster Take auf jeden Fall aus der Folge heraus.
Also ich würde das nochmal ein bisschen anders frame. Ich würde nicht sagen, da gibt es jetzt nicht die Schlüsseltechnologie. Ich würde schon sagen, das ist ein Schlüssel, aber dieser eine Schlüssel, der reicht halt nicht aus. Ne? Also es braucht einen umfassenderen Ansatz, um sich für die Zukunft zu wappnen. Mhm. Sich jetzt nur irgendwie einen neuen Roboter auf den Hof stellen, damit ist es nicht getan. Ne?
Ja.
Aber ich meine, auch aus meiner Erfahrung auf dem Hof Sonnenwald, ich habe da sehr vielfältige Systeme angelegt und letztendlich so der Haken, auch wenn ich mit BerufskollegInnen gesprochen habe, der war schon immer so, okay, ihr könnt das irgendwie machen, ihr habt viele Praktikanten und so, aber kann ich denn so ein vielfältiges Agroforst-System bei mir anlegen? Ich habe halt nur meine Familie und vielleicht mal die Nachbarn, die mir noch irgendwie bei der Kartoffelernte helfen. Und das ist auch schon immer schwierig, die Leute dann auf den Kartoffelruder zu bringen oder so, ne? Und ich glaube, das kann schon wirklich auch eine Trendwende erzeugen, weil man sagt, man hat plötzlich so ein vielfältig einsetzbare Roboter. Und man kann komplexere Strukturen wieder arbeitswirtschaftlich hinkriegen, ohne dass es einem völlig über den Kopf wächst. Also ich glaube, wenn das mal läuft, kann das schon viel verändern. Und dann sagst du ja aber auch zu Recht, damit ist es ja auch nicht getan. Man braucht ja auch die Absatzmärkte. Ne? Das hast du in der Vorbesprechung ja auch schon gesagt, dass da hast du auch so ein bisschen das Gefühl, so, gibt es da überhaupt die Nachfrage nach so plötzlich einem Hof, der so vielfältig produziert? Ne?
Ja, das ist die eine Sache. Klar, da will ich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber für mich auch ein ganz, das kommt als so ein Seiteneffekt. Ich versuche jetzt mal die Anglizisten zu vermeiden. Aber durch diese neuen Technologien, die KI-getrieben sind, die Robotik-getrieben sind, da habe ich den Eindruck, da kommt so ein ganz neuer Gedankengenpool in die Landwirtschaft herein. Das ist gerade bei deinen Leuten, die ja nicht aus der Landwirtschaft kamen, nicht direkt so aus der Landwirtschaft.
Unterschiedlich. Der Sven, um das nochmal kurz richtig zu stellen, der Sven Lake, der ist vom Hof und der hat bei einem großen Landmaschinenhändler für Kartoffelruder gearbeitet. Also okay. Hat da auch Entwicklungen gemacht. Aber genau,
die anderen Leute
kommen nicht gar nicht aus der Landwirtschaft.
Ja.
Ne?
Ja. Die bringen da richtig einen neuen Ansatz mit rein. Auch so eine leicht urbane Version der Landwirtschaft. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, egal wenn ich was neu denke. Und sich eine neue Population entwickeln muss, da muss ein neuer Genpool mit hinein.
Ne?
Und
ja, neue Befruchtung, kommt. Ja.
Eine neue Befruchtung, ja. Und das ist ganz wichtig. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Und nichtsdestotrotz ist es im Großen und Ganzen für mich natürlich eine große kritische Sache, denn du hast es anfangs angesprochen, was hatten die Entwicklungen in der Agrartechnik in den letzten Jahrzehnten angetrieben? Ja. Die Traktoren sind ja nicht groß, weil große Traktoren irgendwie ein Statussymbol ist und weil es
Auch.
Auch, okay.
Kann man nicht ganz verneinen, würde ich sagen.
Vielleicht wären sie ein bisschen kleiner, ja, aber gut, ist nun mal eine männerdominierte Branche, der Pflanzenbereich, also Pflanzenbaubereich, und da ist es leider so.
Ja. Also darf ich dir eine kurze Anekdote erzählen? Ich muss ja schon sagen, Ich würde ja sagen, ich versuche eigentlich weitgehend, das nicht zu nah an mich ranzulassen, aber als dann unser Nebenerwerbslandwirt, der ein Zehntel der Fläche bewirtschaftet hat, wie unser Hof, sich plötzlich einen größeren Traktor gekauft hat als wir, habe ich schon so gedacht, brauchen wir einen größeren Traktor.
Okay, ich nehme das zurück. Also treibende Kraft war mitunter der Neid unter den Landwirten selbst. Ja. Wir sprechen offen und ehrlich. Das ist ein Punkt. Aber gut, Butter drauf. Im Endeffekt kannst du mit größeren Maschinen, ja, wenn du sie richtig einsetzt, mehr in weniger Zeit erledigen. Das ist der Punkt. Und das, wenn du mehr in weniger Zeit erledigen kannst, weniger Arbeitszeit etc., bla bla, kostet das, was du im Endeffekt produziert, pro Stück weniger. Und darum ging's. Und darum, so ist es nun mal, ja. Ich weiß gerne, viele Leute würden gerne Kapitalismus kompostieren. Ganz so schlecht finde ich den Ansatz nicht, aber der Boden der Tatsachen rückt uns darauf hinaus. Und ich denke, ja, diese treibende Kraft, die haben wir. Und ich sehe jetzt leider nicht eine treibende Kraft oder eher eine ziehende Kraft, die so multidiverse Anbausysteme wirklich in den Markt hineinschieben können. Und da bringt uns die Technologie nicht viel weiter. Also wenn der Hunderoboter das perfektioniert hat, in einem Waldgarten die Äpfel rauszupflücken, haben wir davon, also dahinter steht dann, oder steht da am Waldgarten, steht dann der LKW und will gefüllt werden mit Äpfel, weil Edeka hat eine neue Lieferung bestellt. Und er kommt halt mit der Kiste an, dann funktioniert es nicht, ne?
Ja, ich glaube, das ist nichts von heute auf morgen. Ja, also ich glaube, es ist voll wichtig, dass du das ansprichst, weil das, letztendlich muss man auch gucken, wie kann sowas überhaupt Transformation bringen und passt das zu den Marktstrukturen, die existieren, da darf man nicht die Augen vor verschließen. Ne? Und gleichzeitig glaube ich, das geht ja auch weiter. Also auch diese neuen Technologieansätze und KI, die kommen ja auch in die weiterverarbeitende Industrie. Also klar, man braucht natürlich in den letzten Jahren haben wir immer mehr weiterverarbeitende Industrie verloren, aber so ein Hundroboter kann eben vielleicht auch an einer Mühle oder auf dem Schlachthof ein wertvoller Mitarbeiter sein. Und gleichzeitig gibt es ja auch auf dem Absatzmarkt gibt es ja auch mit neuer Technologie ganz andere Möglichkeiten, Menschen zielgruppenspezifisch zu erreichen, vielleicht auch durch cleveren Technologieeinsatz es viel einfacher zu machen, dass ein Hof wieder direkt vermarkten kann.
Ja, ja, das ist ja auch, ich meine, wir nehmen ja Robotik auch in den Selbstautomaten, in die Automatik mit rein, also in die Verkaufsautomatik.
Ja.
Ja, und dann wird dann irgendwann Schuh draus. Wir haben mal vor 2 Jahren auch so ein paar Systeme vorgestellt, die halt, wie heißt das, komplett autonome Hofläden zum Beispiel gestalten. Ja. Und dann der kleine Automat. Ja, also ich will.
Du brauchst doch nicht mehr die Kasse, die geklaut werden kann, sondern man kann einfach digital bezahlen oder so. Also ich glaube, da gibt es schon, da wird sich auch einiges verändern, aber das braucht halt auch einfach Zeit. Und ich denke, das Anbausystem ist schon so ein bisschen die Basis. Also wenn das erstmal möglich wird, vielfältiger anzubauen, dann gibt es ein paar Pioniere, die vielleicht schon Direktvermarktung haben. Von
irgendjemand muss anfangen, machen. Das ist klar. Ja. Das Boot fährt nicht los, solange nicht alle dran sind, aber trotzdem muss einer mal sagen, so, ich sammle jetzt eine Crew zusammen. Und das Beispiel jetzt mal aufzunehmen, wie der riesige LKW, der vor diesem Food Garden oder Wald irgendwas steht und wartet, dass ihm da eine Kiste Äpfel reingeladen wird, das funktioniert nicht, aber du musst dann diese kleinteilige Technologie eben dann auch bis zum Ende denken und dass da halt eben nicht der große LKW steht und wartet, sondern auch eine ebenso kleine, vielleicht sogar autonome Transporteinheit, die halt eine Kiste Äpfel von diesem Waldgarten dann weiter transportiert.
Ne? Eine Kiste hat man schon, ich hab schon mehr als eine Kiste von einem Baum geerntet.
Ja, ich neige jetzt zu Überspitzung, um das darzustellen. Ja. Aber für mich das Spannendste einfach, und darüber, so oft habe ich darüber nicht nachgedacht, aber trotzdem ist mir immer bewusster geworden, wie entscheidend das einfach ist, dass wir jetzt eine Technologie haben, die uns tendenziell ermöglicht, diese Struktur aufzubrechen, die wir eben durch große Maschinen haben. Ja? Oder uns vorgesetzt wurde. Ne? Also viele Sachen konnten halt einfach nicht umgesetzt werden, weil wir in dieser Spirale drin sind und wahrscheinlich noch lange drin sein werden. Aber potenziell haben wir jetzt hier etwas, was uns hier weiterbringen könnte. Und das ist eine enorme Chance. Aber die müssen, und die Frage, da bin ich vielleicht skeptisch, aber ich bin offen dafür, können wir und werden wir sie nutzen? Und wenn ja, wie?
Ja, und so ein bisschen für mich das Fazit von der ganzen Sache ist, wir müssen einfach rechts und links irgendwie offen sein für diese neue Technologie, also nach rechts und links gucken und irgendwie diese Angebote, die es jetzt schon gibt, nutzen und ausprobieren. Weil ich glaube, nur so kann das so weiterentwickelt werden, dass es zu einer Technologie wird, die uns unterstützt auf dem Hof. Ne? Also ruft mal bei der Raiffeisen an und fragt.
Oder beim Weinbau 4.0 oder schaut euch um. Ja, also das ist wirklich.
Schaut euch um und
Ihr dürft das dürft ihr auf gar keinen Fall aus der Hand geben. Ja, und das ist, habe ich auch ein, zwei Mal angesprochen. Ne? Es ist, dahinter steckt diese Ultra. Das ist das Gegenteil von einer positiven Vision. Apokalyptisch ist es für mich schon fast, dass Tech-Konzerne zu Landwirtschaftsbetrieben werden, dass Robotik genutzt wird, um praktisch diese komplette Landwirtschaft, wie wir sie heute, abzuschaffen. Das klingt schon fast wie ein Verschwörungstheoretiker.
Gibt es ja auch mittlerweile, dass irgendwie Leute Hochhäuser bauen, in denen halt völlig abgeschnitten von natürlichem Sonnenlicht und natürlichen Witterungen halt einfach vollautonom irgendwie Sachen angebaut werden. Yeah, das gibt's auch. Das ist für mich eigentlich nicht, also das will ich nicht überall haben. Ne? Ich finde schon auch die Landwirtschaft.
Muss man nicht, aber das ist der Appell gilt daran. Ja. Das muss man jetzt in die Hand nehmen. Ja, da muss man bestimmt rein und dann in Kontakt treten mit Pilotprojekten, mit Forschern, mit denen, die es schon anbieten und mitgestalten. Und dann und
die haben können ja wir diese Chance richtig Interesse.
Nutzen. Die haben großes Interesse
an euch. Die wollen ja auch wissen, was braucht ihr? Ne? Und ich glaube, da kann man auch mutig sein und sagen zum Beispiel, hey, ich habe da eine Idee, das würde ich gerne umsetzen und das kommt mir total sinnvoll vor für meinen Hof. Aber das kann ich eigentlich nur machen, wenn ich eine Technik habe, die das für mich arbeitswirtschaftlich möglich macht. Also ich glaube, da kann man auch mutig sein, neue Dinge zu denken und dann eben auf solche Projekte zuzugehen oder auf Forschungsgruppen zuzugehen und zu sagen, so hey, ich brauche euch als Partner. Ne? Und ich glaube, so können wir auch gemeinsam das weiterentwickeln in eine Richtung, die für uns nützlich ist und die letztendlich auch eben der Nachhaltigkeit, der Regeneration der Landwirtschaft dient. Ja.
So können wir das auf jeden Fall stehen lassen, das unterstreiche ich mit. das war es dann eigentlich zum Robotik, KI und Drohnen. Und wir sind ja eigentlich schon in der Vorbereitung unserer nächsten Serie und nicht nur uneigentlich, weil in der schon angesprochenen WhatsApp-Gruppe wurde schon vordiskutiert, was steckt eigentlich in der regenerativen Landwirtschaft? Thema, die G-Frage wurde gestellt von mir. Was ist da mit Totalherbiziden los? Ja, all diesen Fragen stellen wir uns. Ihr könnt da jetzt schon mitdiskutieren, indem ihr in diese WhatsApp-Gruppe mit eintretet. Wie gesagt, über den Link. Nächste Serie startet auf jeden Fall mit der Aufnahme. Und für uns eine Premiere. Wir werden live aufzeichnen auf der Bühne, und zwar bei der Bioagrarmesse in Offenburg. Die haben uns angefragt und wir haben zugesagt.
16. 17. Oktober, also am 16. Oktober werden wir es aufnehmen.
Ja.
Und wir haben sogar ein paar kostenlose Tickets für die Messe.
Freikarten.
Also Freikarten. Wenn ihr Interesse habt, dann kommt doch in unsere WhatsApp-Gruppe und da werden wir die unter euch bringen.
So ist es.
Genau.
Ganz schnell am besten. Also nicht lange warten. Wenn ihr das hört, sofort beitreten beziehungsweise anfragen und wir lassen euch da rein. Wir wollen natürlich, passen natürlich auf, dass keine KI einsteigt. Um nochmal auf das Thema zu kommen.
Genau, bei den nächsten Folgen haben wir auch schon ein paar Leute angefragt. Also es wird sicherlich, wir werden versuchen, einerseits mit PraktikerInnen wieder zu sprechen. Wir werden uns damit beschäftigen, wie ist es eigentlich in der Wissenschaft, der Blick auf regenerative Landwirtschaft und vielleicht auch mit dem Zertifizierungsthema.
Also ja, das ist, da bin ich ziemlich heiß drauf. Ja, also ja, das ist, ja. Ich bin sehr gespannt. Also für mich ganz hochbrisantes Thema. Hochbrisant. Mhm. Ja, und zwar nicht nur, hör mal auf. Hochbrisantes Thema. Die Frage, was steckt eigentlich hinter regenerativen Landwirtschaft? Ist da Sprengstoff drin? Und wir werden heiß diskutieren und wir werden nicht immer einer Meinung sein, da bin ich sicher.
Okay.
Dann folgt uns weiterhin bei Farm Vision, der Podcast für Zukunftstechnologien in der Landwirtschaft. Empfehlt uns weiter, kommt in die WhatsApp-Gruppe. Und bis dahin, ciao, wir hören uns bald wieder.
Ja, ciao. Ciao von mir. Und ich habe richtig Lust, das hat mir ja Spaß gemacht, irgendwie jetzt so tiefer in ein Thema gemeinsam einzusteigen und freue mich schon auf unsere nächste Miniserie. Ciao, Patrick.
Tschüss.
Bis bald.